Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Technologiewechsel. Apple steigt bei der Hardware von Intel auf ARM um. Autarkie. Silicon soll für mehr technologische Unabhängigkeit sorgen. Neuordnung. Japan meldet sich mit dem schnellsten Supercomputer der Welt zurück. Mauerblümchen. Internetrouter werden von ihren Herstellern oft vernachlässigt. Und das digitale Logbuch. Python.
Heute wird ein wirklich historischer Tag für den Mac. Heute werden wir von einigen wirklich großen Veränderungen berichten, mit denen wir den Mac auf eine ganz neue Ebene bringen werden.
Das war Apple-Chef Tim Cook am Montag dieser Woche zur Eröffnung der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC. Das Unternehmen und die Entwickler für dessen Geräte, sie haben sich ja den Ruf erworben, anders als die meisten anderen in der Branche, perfekt aufeinander abgestimmte Hard- und Software herzustellen. Das liegt einerseits am recht schmalen Portfolio an Geräten, andererseits auch an den vergleichsweise gut dokumentierten Ressourcen zur Entwicklung. Und dazu gehört auch die jährliche Einladung zum Treffen mit der Entwicklergemeinde. Zwar war diesmal dank Covid-19 alles anders, nämlich nur virtuell und online, doch gerade in diesem Jahr waren Keynote und anschließende Entwicklerkonferenz so umwälzend wie schon lange nicht mehr. Der Konzern wechselt abermals die Hardware-Plattform seiner Computer. Mein Kollege Jan Rehm hat die WWDC beobachtet. Jan, geben Sie uns einen kurzen Überblick, vor allem über den Eröffnungsvortrag.
Ja, die Keynote zur WWDC ist traditionell ein Tech-Fest. Es gibt Ausblicke und Einblicke zu den kommenden Betriebssystemversionen und auch meist neue Hardware, vor allem für Profis. Doch in diesem Jahr zeigte Apple keine neue Hardware, zumindest keine, die man einfach so kaufen kann. Der Fokus lag voll auf der Software für iPhone, iPad, Apple Watch und natürlich den Mac. Es gab ein erneut sehr, sehr starkes und sehr überzeugendes Bekenntnis zu Sicherheit und Privatsphäre. Und außerdem, das sei noch hervorgehoben, bevor wir uns dem Mac zuwenden, wurde eine Öffnung des Smart Home Systems HomeKit verkündet, sowie eine weitreichende Kooperation mit Google, mit Amazon und zahlreichen anderen Smart-Home-Geräteherstellern. Außerdem wird HomeKit künftig Open Source oder es ist Open Source durch den Hersteller jetzt geworden. Das und die weitreichende Kooperation, die könnten zu einem Durchbruch im Segment Smart Home für HomeKit werden und dieses gesamte Segment konsolidieren. Doch die wichtigste Nachricht von allen: Apple wechselt künftig von der x86-Prozessorplattform und seinem Stammlieferanten Intel auf eine ganz eigene ARM-basierte Plattform, der Name Apple Silicon.
Ja, und was dieser Wechsel auf Apple Silicon bedeutet, vor allen Dingen für Mac-User, das erfahren Sie im folgenden Beitrag.
Der Mac hat in seiner Geschichte drei große Übergänge erlebt. Den Wechsel zu PowerPC, den Übergang zu Mac OS X und den Wechsel zu Intel. Und jetzt ist es Zeit für einen großen Sprung nach vorn für den Mac. Denn heute ist der Tag, an dem wir ankündigen, dass der Mac den Wechsel vollzieht auf unser eigenes Apple Silicon.
So Apple-Chef Tim Cook auf der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC. Genau 15 Jahre ist es her, dass Apple seine Computer von der PowerPC-Plattform auf die marktbeherrschende x86-Architektur umgestellt hat. Schon damals ein Paukenschlag. Jetzt wechselt der Hersteller erneut die Architektur und setzt damit auf selbstentwickelte Prozessoren auf Basis der ARM-Architektur. Was der Hersteller erwartet und was einer der Gründe für den Wechsel war, beschreibt der Apple-Technologe Johnny Cerugi.
Der Mac wird ein ganz neues Leistungsniveau erreichen. Wenn wir über Leistung sprechen, dann müssen wir auch über Strom sprechen. Desktops liefern die höchste Leistung, verbrauchen aber auch den meisten Strom. Notebooks gehen einen Kompromiss zwischen Leistung und geringerem Stromverbrauch ein. Normalerweise muss man, um mehr Leistung zu erhalten, mehr Strom verbrauchen. Aber eigentlich möchte man höchste Leistung bei niedrigstem Stromverbrauch. Und genau da wollen wir den Mac hinführen.
And that's exactly where we want to take the Mac.
Und das geht nicht mehr mit universell einsetzbaren Prozessoren, wie sie eben noch Marktführer Intel herstellt. Ein Grund? Die Strukturen auf dem Prozessorchip sind so klein geworden, dass elektrische Ladungen nicht mehr den vorgesehenen Weg nehmen. Christian Meyer entwickelt an der Technischen Universität Dresden Prozessoren und ist Professor für hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik. Er erklärt.
Leckströme ist da das Stichwort. Das heißt, ich will für eine gegebene Sache, die ich auf dem Prozessor tun will, irgendein Programm, was da abläuft, möglichst wenig Transistoren dafür haben, möglichst wenig Schaltelemente, weil jedes von denen in modernen Technologien zunehmend leckt. Das heißt, die ziehen die ganze Zeit Strom, sobald ich da eine Betriebsspannung anlege. Und die Sache ist einfach, dass Intel auf eine Architektur setzt, CISC, Complex Instruction Set Computing, die in der Regel mehr Transistoren braucht, um eine gegebene Arbeit abzuarbeiten, als dass so eine RISC-Architektur so ein ARM zum Beispiel macht.
RISC beschreibt eine Architektur mit einem reduzierten Umfang an Befehlen, wodurch der Prozessor effizienter und mit weniger Transistoren entworfen werden kann. RISC-CPUs erfordern jedoch komplexere Software. Auch das Lizenzmodell spiele laut Meyer eine Rolle. Intel verkaufe fertige CPUs, ARM hingegen eine Lizenz auf die Architektur. So könne Apple selbst das Design bestimmen, statt wie bisher Wünsche an den Hersteller äußern zu müssen. Fernab vom Massen- und Verbrauchermarkt sei der Wechsel von x86 zu ARM gar nicht so überraschend, beschreibt Christian Meyer die derzeitigen Trends in der Branche.
Es machen alle möglichen Buden jetzt eigentlich genau das Gleiche, dass die sich eben Prozessoren maßschneidern, weil es eben diese allgemeinen Prozessoren, deren Zeit ist so ein bisschen am Abflauen aufgrund technologischer Beschränkungen. Also ich würde Apple dann nur als ein Zeichen dafür sehen, dass jetzt auch mal eine sehr große Bude praktisch die Zeichen der Zeit erkannt hat.
Die Zeichen der Zeit erkannt, meint Christian Meyer. Jan, ist denn Apples Wechsel auf ARM das Ende des x86-Prozessors und der Beginn des Niedergangs von Intel?
Sagen wir es so, Intel hatte in den letzten Jahren keinen wirklich guten Lauf. Also erst gab es die ernsten Sicherheitslücken in seinen Prozessoren und dann konnte Konkurrent AMD in letzter Zeit mit deutlich effizienteren und leistungsfähigeren Prozessoren punkten. Das Ende des x86 ist aber sicher noch nicht da, auch weil mit Intel und AMD zwei Schwergewichte auf diese Plattform setzen und universell einsetzbare Prozessoren bleiben natürlich auch weiterhin wichtig. Aber spezialisierte CPUs, die drängen vor, waren sie einst eher schwachbrüstigen Geräten vorbehalten, kommen die Prozessoren auf Basis der ARM-Technologie zunehmend auch in Hochleistungsbereichen zum Einsatz. In Rechenzentren und Supercomputern werden solche CPUs zunehmend eingesetzt, ja, und künftig eben auch in Apples mobilen und stationären Rechnern.
Wie ist denn der Wechsel strategisch für Apple zu bewerten?
Der Wechsel ist folgerichtig und war schon seit geraumer Zeit erwartet worden. Und für Apple ist das eine große Chance. Bei seinen mobilen Geräten hat der Hersteller schon seit rund 10 Jahren eigenentwickelte Prozessoren im Einsatz. Und man konnte die Evolution sehr gut verfolgen. Vom vergleichsweise einfachen Hauptprozessor A4 im iPhone 4 bis hin zum aktuellen A12, der als A12Z den Tablet-Computer iPad auf Augenhöhe bringt mit aktuellen Notebooks. Und Apple belässt es nicht beim Hauptprozessor. Der Hersteller koppelt die CPU an eigene, individuelle, hocheffiziente und höchst angepasste Grafikeinheiten, an den Sicherheitschip T2 und weitere spezialisierte und ebenfalls höchst effiziente Zusatzprozessoren für einzelne Aufgaben. Auf diese Weise könnte der Mac zu einem der leistungsfähigsten Rechner im Endkundenmarkt werden und Apple könnte damit unabhängig von Chipherstellern werden, egal wie sie heißen.
Lohnt sich das denn für den Hersteller, eigene Entwicklungsabteilung für Hardware zu betreiben, die er nur selbst nutzt, oder wird Apple künftig auch zum Chip-Lieferanten für andere Hersteller?
Also mit letzterem rechne ich eher weniger, aber es lohnt sich natürlich für Apple. Der Konzern ist ja berühmt berüchtigt dafür, ein sehr gutes Verhältnis aus Umsatz und Gewinn zu generieren. Mit dem Wechsel jetzt bekommt Apple maximale Kontrolle und kann die Ausgaben für CPUs und andere Chips mit großer Sicherheit sogar stark senken. Denkbar wäre sogar noch, dass der Hersteller in Zukunft auch noch die Lizenzgebühren für die ARM-Plattform streichen könnte mit RISC-V. Entwickelt sich zunehmend eine leistungsfähige, lizenzkostenfreie Open-Source-CPU-Architektur. Und ich bin persönlich gespannt, ob Apple diesen Weg irgendwann eventuell einschlagen wird.
Zum Schluss noch, Jan, was bedeutet denn der Wechsel für Entwickler und Kunden?
Entwickler werden ihre Mac-Programme künftig auch für ARM optimieren müssen. Zudem wird es wie beim Wechsel 2015 vom PowerPC zu x86 eine Software geben, die x86-Programme auch auf ARM-Macs zum Laufen bringt. Vor allem aber künftig kann Software für iPhones und iPads nahtlos auf Macs verwendet werden, was viele Entwickler erstmals auf den Mac bringen wird. Apple verspricht zudem, Intel-Macs für längere Zeit zu unterstützen.
Jan Rehm über Apples Wechsel auf eigenes Silizium. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Auch diese Konferenz fand in diesem Jahr nur digital statt, die internationale Supercomputerkonferenz. Mit mehr als 4000 Teilnehmern aus Wissenschaft und Industrie ist sie einer der wichtigsten Veranstaltungen in diesem Bereich. Weil sie in diesem Jahr Corona-bedingt aber nicht in Frankfurt am Main, sondern nur im Netz stattfand, waren im Vorfeld schon Befürchtungen laut geworden, das Interesse an der Supercomputerkonferenz würde dramatisch einbrechen. Dann aber schockte Japan die Szene und vor allen Dingen die Forschungspolitiker in China, den USA und Europa mit dem Supercomputer Fugaku, der auf Platz 1 der Top 500-Liste landete. Jener Liste, auf der die weltweit schnellsten Supercomputer verzeichnet sind. Um Platz 1 wird da immer heftig gerungen. Was hat diesmal denn für Aufregung gesorgt, Peter Welchering?
Im Wesentlichen, weil niemand Japan auf dem Schirm hatte, wirklich niemand. Viele sahen China auf Platz 1, einige die USA, aber an Japan, da dachte eben keiner. Und jetzt hat Japan eben mit dem Fugaku nicht nur einen Rechner, der fast dreimal schneller rechnet als der bisherige Spitzenreiter, wenn man alle Benchmarks zusammennimmt, der Summit aus dem Oak Ridge National Lab geschlagen hat. Nein, Fugaku hat auch noch die Exaflops-Grenze geknackt.
Exaflops, also eine Trillion Rechenoperationen in der Sekunde. Das galt ja als magische Grenze für lange Zeit. In welchem Bereich ist die denn gerissen worden?
Ja, genau genommen ist diese Trillion bei einfacher Rechengenauigkeit geschafft worden, also noch nicht bei Simulationen, sondern sozusagen in der Anwendungsklasse darunter. Und sie wurde gemessen mit der Linpack Speed. Das ist sozusagen die Zahl für die Politiker, wenn man so will. Die Supercomputerspezialisten, die halten ja teilweise nicht mehr so furchtbar viel vom Linpack-Benchmark, sondern die schauen lieber auf den HPCG-Benchmark, der auch deshalb an Bedeutung gewonnen hat, weil er eben stärker am Tagesbetrieb im wissenschaftlichen Rechnen ausgerichtet ist und deshalb auch die Speicherbelastung sehr viel höher setzt in den Messwertreihen, die da so kommen. Und da bringt Fugaku aber auch immerhin 13,4 Petaflops. Da ist er also so gerechnet viermal so schnell wie das Summit.
Linpack wurde ja als Testsuite für den Supercomputerbereich schon öfter mal totgesagt. Ist das zunehmende Interesse an anderen Benchmarks dafür auch ein Indiz?
Also das ist tatsächlich ja im Vorfeld der Supercomputerkonferenz immer wieder mal diskutiert worden. Und obschon die Konferenz ja digital durchgeführt wurde in diesem Jahr, war es dennoch möglich, so ein paar Gespräche am Rande zu führen, auch über private Chats. Das geht mittlerweile auch bei Konferenzsoftware. Das ist schwieriger als bei einer Präsenzkonferenz, aber es geht. Und von diesen Gesprächen, da habe ich den Eindruck mitgenommen, am Linpack-Benchmark orientiert sich niemand mehr ausschließlich, wenn es etwa um die Beschaffung eines Supercomputers geht. Dann wird tatsächlich auf das Anforderungsprofil geschaut, aber auch auf die Top-500-Liste. Und die dafür relevanten Benchmarks, die werden dann auch aus der Top-500-Liste herangezogen. Übrigens ist da der Energieverbrauch auch inzwischen ein ganz, ganz wichtiges Kriterium geworden. Und für Anwendungen im KI-Bereich, da reicht dann in der Regel auch die verringerte Rechengenauigkeit, also die Arbeit mit verkürzten Zahlen. Und deshalb gab es bisher im Exaflops-Bereich ja auch schon Systeme, die haben dann Grafikprozessoren verwendet, die haben mit dieser verringerten Geschwindigkeit dann auch diese Grenze schon mal knacken können, aber eben nur für diesen speziellen Bereich. Fugaku aber verwendet keine Grafikprozessoren und das System ist deshalb für Simulationen, Wetterprognosen und so weiter extrem wichtig.
Reden wir über Europa, Peter, da hat sich die Situation ja auch massiv verändert.
Ja, in der Tat, das kann man sagen. Auf Platz 6 hat es nämlich der HPC5 vom italienischen Mineralölkonzern Eni geschafft. Das war auch so nicht erwartet worden. Und der Marconi 100 vom italienischen Forschungsverbund Cineca, der kommt auf Platz 9. Also Italien hat insgesamt mächtig aufgeholt. Die installierte Basis in Italien, die bringt eine Rechenleistung von zusammengezählt 87 Petaflops. Und damit hat sich Italien in Sachen Rechnerleistung deutlich vor Frankreich geschoben. Denn die dort installierte Basis, die bringt es nur auf 80 Petaflops. Deutschland hält in Europa gerade noch so den dritten Platz, ganz knapp, mit ungefähr 69 Petaflops.
Und was ist da mit dem Stuttgarter Hawk-Rechner mit seinen 20 Petaflops? Der taucht gar nicht auf?
Nee, der ist vermisst worden. Der ist offensichtlich nicht gemeldet worden. Und darüber wurde natürlich viel spekuliert. Ob die Stuttgarter die Meldung nicht mehr rechtzeitig geschafft haben, man muss sehen, der Rechner ist ja erst im Februar in Betrieb gegangen. Da dauert es ja einige Zeit, bis die ganzen Benchmarks durchlaufen. Das weiß man nicht so genau. Aber auch über viele politische Hintergründe wurde gemunkelt, was so die Forschungspolitik in Deutschland angeht. Also da müssen wir wahrscheinlich einfach mal die nächste Top-500-Liste abwarten, ob und wie er dann da auftaucht, der Hawk.
Über die Supercomputerkonferenz 2020 sprach ich mit Peter Welchering. Danke. Sie sind mit das wichtigste und zugleich auch sensibelste Element im Netzwerk daheim, die Internetrouter am Anschluss des Providers. Und doch führen sie ja so etwas wie ein Schattendasein, verschwunden unter dem Schreibtisch oder hinter dem Komödchen im Flur. Da denkt kaum noch jemand an sie. Oft auch nicht der Hersteller, der eigentlich regelmäßig für ein Sicherheitsupdate sorgen sollte. Forscher des Fraunhofer-Institutes für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie, FKIE in Bonn, haben sich 127 verschiedene Router angesehen und erhebliche Mängel festgestellt. Darüber habe ich mit Peter Weidenbach vom FKIE gesprochen.
Da muss man erstmal dazu sagen, wir haben die Router gar nicht hier vor Ort gehabt, sondern wir haben uns quasi nur die Software angeschaut, die auf diesen Routern läuft. Das heißt, wir haben auf den Hersteller-Homepages quasi das neueste Firmware-Update heruntergeladen. Das ist quasi die Software, die 1:1 dann auf den Router kopiert wird. Und wir haben in den letzten Jahren ein Framework entwickelt, was quasi diese Firmware-Update-Dateien automatisch untersucht. Das heißt, erstmal werden diese Update-Dateien ausgepackt. Das heißt, es gibt einen Container und da sind dann quasi die Dateien drin. In den meisten Fällen war das ein Linux-Betriebssystem. Das heißt, man findet dann tatsächlich ein Dateisystem, was genauso aussieht wie auch auf einem Linux-Computer. Mit der typischen Verzeichnisstruktur und auch den Linux-Kernel findet man da drin. Dann hat unser automatisiertes Framework quasi automatisiert auf den ausgepackten Dateien Analysen durchgeführt.
Und was konkret konnten Sie da an Problemen entdecken?
Also wir haben verschiedene Dinge untersucht, die halt sicherheitsrelevant ist. Zum Beispiel haben wir uns angeschaut, wie häufig diese Firmware geupdatet wird. Also sprich, wie häufig werden denn Sicherheitsupdates auf den Geräten verteilt? Warum ist das ein Problem, beziehungsweise warum können wir sagen, dass es besser geht? Auf den Geräten läuft ein Linux-Betriebssystem, bei den meisten zumindest. Und da werden durchaus im Monatsrhythmus spätestens neue Sicherheitsupdates veröffentlicht für dieses Linux-Betriebssystem. Und wenn jetzt ein Gerät nur einmal im Jahr geupdatet wird, dann sind wir ziemlich sicher, dass da Sicherheitslücken drauf sind, die nicht geschlossen sind. So, das haben wir uns dann auch im Detail angeschaut, haben uns zum Beispiel angeschaut, wie alt sind denn diese Betriebssysteme, die da drauf sind, und haben da teilweise Betriebssysteme gefunden, die 2011 das letzte Mal mit Sicherheitsupdates versorgt wurden. Und jetzt kann man sich überlegen, in 9 Jahren wurden einige kritische Sicherheitslücken gefunden. Hier hatten wir teilweise dann bis zu 60 kritische Sicherheitslücken, die schon bekannt waren für diese Betriebssysteme. Und dann haben wir uns noch ein paar andere Sachen angeschaut, zum Beispiel, ob es auf den Geräten Passwörter gibt, die hardcodiert sind. Passwörter, die der Hersteller gesetzt hat für Wartungszugänge. So, das Problem bei diesen Passwörtern ist, das Mirai-Botnetz mag dem einen oder anderen was sagen. Das war quasi ein Zusammenschluss von infizierten Home-Routern und anderen Geräten, die böse Sachen gemacht haben. Dieses Mirai-Botsnetz hat sich verbreitet genau über diese Sicherheitslücke. Ja, das waren Wartungszugänge mit Passwörtern, die der Benutzer nicht ändern konnte. Und das Botnetz hat quasi ganz stupide, Brute-Force-mäßig sich versucht, auf diversen IP-Adressen, die im Internet irgendwie erreichbar waren, mit diesen Passwörtern anzumelden und dann halt sich selber so weiter zu verbreiten.
Sie haben eben darauf hingewiesen, dass auf vielen Routern das Linux-Betriebssystem installiert ist und dass das Betriebssystem in Sicherheitsfragen auch eine kritische Rolle spielt. Bei Linux denkt man immer Open Source, das ist eigentlich gut von der Community kontrolliert, da dürften doch eigentlich keine Fehler drin sein.
Im Grunde stimmt Ihre Aussage, ja, das ist gut kontrolliert. Das Problem ist aber, dass das Linux nicht geupdatet wird auf diesen Geräten. Also wie ich gerade eben schon erwähnte, haben wir teilweise Linux-Versionen gehabt, die seit 2011 nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt wurden. Und was hier besonders kritisch ist, da es das Betriebssystem ist, stelle man sich zum Beispiel einen Fehler im IP-Stack vor. Der IP-Stack ist eine Netzwerkkomponente in dem Betriebssystem. Und wenn im IP-Stack eine Sicherheitslücke ist, dann gibt es auch nichts mehr, was verhindert, dass diese Sicherheitslücke ausgenutzt wird. Also sprich, eine Firewall oder sowas kommt erst nach dem IP-Stack. Also das Problem bzw. die Lücke wird bereits ausgenutzt, bevor irgendwelche Sicherheitsmechanismen auf diesem System greifen können. Und das macht das Betriebssystem halt so besonders sensibel und besonders kritisch für Sicherheitslücken.
Kann man denn sagen, dass es einen Zusammenhang auch gibt zwischen den Produktkosten, also wie günstig oder wie preiswert ein Router ist, und der Sicherheit?
Das haben wir nicht im Detail untersucht. Was wir aber durchaus sagen können, ist, dass es sehr stark abhängig ist vom Hersteller, ob mehr oder weniger Sicherheitslücken drin sind. Also es scheint da eine sehr starke Diskrepanz zu geben, wie sehr sich die Hersteller um die Sicherheit ihrer Produkte bemühen. Die Hersteller, die sich da sehr bemühen, haben auch durchaus bei den günstigeren Produkten ein hohes Sicherheitsniveau.
Zusammenfassend, wie muss man denn Ihre Erkenntnisse bewerten als normaler User?
Also als normaler Benutzer ist man in der schlimmen Lage, dass man keine Wahl hat. Also man muss die Router benutzen, sonst hat man kein Internet. Aber durchaus macht es Sinn, auf bestimmte Hersteller zu setzen, die einfach ein höheres Sicherheitsniveau haben als andere. Es gibt zwar Initiativen, unter anderem vom BSI, mit einer Home-Router-Sicherheitsrichtlinie, aber das sind halt alles nur Richtlinien. Das sind keine gesetzlichen Vorgaben, die irgendwie einen Hersteller wirklich verpflichten würde, irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.
Die Routerauswahl ist natürlich schwierig angesichts der Tatsache, dass viele Netzbetreiber die Kunden mit Routern versorgen.
Da haben Sie vollkommen recht. Was da noch erschwerend hinzukommt, man weiß nicht so genau, wer diese Router ursprünglich hergestellt und entwickelt hat. Oft sind das Router, die von irgendwelchen chinesischen Firmen quasi entwickelt werden und wo dann nur das Label des jeweiligen Netzproviders draufgesetzt wird. Also da kauft der Kunde quasi die Katze im Sack.
Das war Peter Weidenbach vom Fraunhofer Institut FKIE in Bonn über unsichere Router.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 007.
Wir in Bayern sind ziemlich naturnah programmiert, wenn man so sagen möchte. Der Herr Singh, unser Chefprogrammierer, der redet immer so. Der hat zum Beispiel gesagt, unsere Roboter sind in Maschinensprache programmiert worden und die Klügeren von den Robotern programmieren sich selber da und weiter. Außerdem fragt er sich, ob die Roboter was mit Python anfangen können. Und er hat schon einen Code da reingeschickt und wir sollen am Wochenende mal schauen, was dabei rauskommen ist. Python? Ja, was ist denn das? Ja, irgendwas ist faul in der Fabrikhalle. Ich schreite die Freitreppe hinunter, da stehen unten die Roboter und die Angie staubt und poliert den einen oder anderen ab. Und jetzt plötzlich hält sie inne beim Polieren, das macht sie sonst nie, die poliert immer in einem durch und fängt dann an zu schreien. Eine Schlange! Schmarrn, Angie, du hast schon wieder deine Spinnenphobie. Ein Weberknecht macht die Welt nicht schlecht. Ich befreie ihn von dir und setze ihn zum Fenster hinaus. So paralysiert habe ich die Angie noch nie gesehen, bei keiner Spinne. Aber ich sehe gar keine Spinne. Auch nicht die langen Beine von einem Weberknecht. Auch keine Kreuzspinne und erst recht keine Vogelspinne. Die Luft ist rein, Angie. Dann aber spüre ich was an meinem linken Knie. Das überträgt sich aufs rechte Knie. Und wo ich hinunterschaue, sehe ich da eine Acht. Da hat irgendwas eine Acht um mein Knie gemacht. Und zwar so dicht, dass ich keinen Schritt mehr weitergehen kann. Angie, was ist denn da unten los? Schaust du mal? Aber die Angie schaut nicht. Sie traut sich nicht. Robert, sage ich zu unserem Lieblingsroboter, einem faulen Hund, der aber sehr freundlich ist, mach mir das da unten einmal weg. Was ist das überhaupt? Kommt jetzt zu meinem Oberschenkel hochgekrochen. Der Robert kommt langsam rübergeschlurft. Ach, sagt er, die Python ist nicht giftig. Warum die Python? Wegen Python, sagt die Angie. Python, hat der Herr Singh gesagt. Und jetzt haben die dummen Roboter das missverstanden und haben einfach die Python da rausgelassen. Mei, jetzt wird's mir fast ein bisschen eng. Um die Brust. Nur wegen so einer Python, die eigentlich ein Python ist. Was ist denn eigentlich ein Python?
Das digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Facebook reagiert auf den Werbeboykott. Das ist die erste Meldung im Info-Update heute von und mit Michael Stangen.
Nach dem Boykottaufruf der Organisation Anti-Defamation League haben das Unternehmen Unilever, der Telekommunikationskonzern Verizon sowie die Sportartikelhersteller Patagonia und The North Face angekündigt, vorerst keine Werbung mehr auf Facebook zu schalten, wenn die Plattform nicht deutlich gegen Hetze und Falschinformationen vorgeht. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kündigte am Freitag an, fortan werde eine größere Bandbreite von bezahlten Anzeigen, also auch Wahlwerbung, untersagt. Zudem will das Online-Netzwerk sein Vorgehen gegen Hassbotschaften ausweiten und unter anderem problematische Posts von Politikern künftig markieren.
Beim illegalen Internetportal Crime Network gab es eine landesweite Razzia.
Mit einem Großaufgebot ist die Kriminalpolizei diese Woche in 15 Bundesländern sowie in Österreich und Polen gegen hunderte Nutzer eines illegalen Internetshops vorgegangen. Auf dem Portal namens crimenetwork.co wurden demnach Drogen, gefälschte Ausweise, Falschgeld und geheime Daten verkauft, wie Staatsanwaltschaften in mehreren Bundesländern am Mittwoch mitteilten.
Die Corona-Warn-App funktioniert trotz Fehlermeldung.
Innerhalb von 10 Tagen wurde die Corona-Warn-App von mehr als 13 Millionen Menschen heruntergeladen. Derweil wurde bekannt, dass auf iPhones eine Fehlermeldung erscheint, dass Kontaktmeldungen, Zitat, von Corona-Warn in dieser Region möglicherweise nicht unterstützt würden. Die Funktionalität der App sei in diesen Fällen nicht beeinträchtigt, betonen die Entwickler. Bei der Warnung handele es sich um einen Fehler in Apples Betriebssystem iOS. Eine andere Fehlermeldung betrifft auch Smartphones mit Android-Betriebssystem. In einigen Fällen meldet die App dort, die Risikoermittlung habe seit mehr als 24 Stunden nicht mehr aktualisiert werden können. In diesen Fällen sollten Nutzerinnen sicherstellen, dass die App im Hintergrund laufen und so stets aktualisiert werden kann. Diese Woche haben zum ersten Mal einige App-Nutzer eine Benachrichtigung erhalten, dass sie sich in der Nähe eines Covid-19-Infizierten aufgehalten haben.
Bei Google gibt es nun ein bisschen mehr Datenschutz.
Der Suchmaschinenkonzern hat diese Woche neue Datenschutzfunktionen angekündigt. Demnach soll der Inkognito-Modus in den Google-Apps einheitlich und einfacher aktivierbar sein. Zudem soll der Standortverlauf sowie die Web- und App-Aktivitäten automatisch nach 18 Monaten gelöscht werden. Mit aktiviertem Inkognito-Modus wird die App nicht mehr als angemeldeter Nutzer verwendet.
Der Waisenrat für Cybersicherheit empfiehlt ein Umdenken bei Passwortregeln.
Der sogenannte Waisenrat für Cybersicherheit in Deutschland setzt sich für eine Abkehr von komplizierten Vorgaben beim Anlegen von Passwörtern ein. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, der diese Woche in Bonn veröffentlicht wurde. Demnach gäbe es Situationen, in denen strengere Regeln die Qualität der gewählten Passwörter mitunter sogar verschlechterten. Besonders wichtig sei, Passwörter nicht mehr mit einem Verfallsdatum zu versehen.
Telefonica verpasst erneut das Ziel für den LTE-Netzausbau.
Telefonica Deutschland wird den für Ende Juni vorgeschriebenen Ausbau des LTE-Netzes um 3040 neue Standorte nicht schaffen. Das räumte die Firma in einem Brief an den Beirat der Bundesnetzagentur ein.
Sternzeit, 27. Juni. Herr Dyson ist tot, aber nicht seine Sphären. Vor 60 Jahren hat der britisch-amerikanische Physiker Freeman Dyson in einem Artikel für das Wissenschaftsmagazin Science untersucht, wie hochentwickelte Zivilisationen die Energie ihres Sterns optimal nutzen könnten und wie sie dadurch womöglich ihre Existenz verraten. Der Physiker meinte, die Bewohner eines Planeten könnten sich mit ihrem Stern vollständig mit einer Kugelschale umgeben. So können sie praktisch die gesamte Energie des Sterns nutzen, denn es geht kein Licht verloren. Doch auf Dauer heizt sich die Dyson-Sphäre mehr und mehr auf. Sie müsste schließlich Wärmestrahlung nach außen abgeben. Die Astronomen, so meinte Freeman Dyson, müssten nur nach Sternen suchen, die im Infrarotlicht besonders hell sind, ansonsten aber unsichtbar. Der Forscher hat das Phänomen nur prinzipiell untersucht, nicht aber die technischen Aspekte einer Dyson-Sphäre. Sie ließe sich als komplette Schale errichten oder als Schwarm zahlreicher Einzelobjekte. Zwar hat Freeman Dyson seine Idee von 1960 später als Scherz bezeichnet, doch Dyson-Sphären sind bei Science-Fiction-Fans sehr beliebt. Als Astronomen vor wenigen Jahren ungewöhnliche Helligkeitseinbrüche eines Sterns im Schwan gemessen hatten, meinten prompt manche, große Gebilde einer technischen Zivilisation würden den Stern immer wieder abdecken. Freeman Dyson hat sich über diesen späten Triumph sicher köstlich amüsiert. Der verschmitzte Forscher ist Ende Februar im Alter von 96 Jahren gestorben.
Gender auf dem Sender? Sollen die Öffentlich-Rechtlichen gendergerecht sprechen? Das wird bei Streitkultur besprochen, nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.